Hallo Leute, heute eine Wundertüte für euch. Auf den letzten Drücker noch mit ganz vielen Infos gefüllt, unsere News-Folge für den November. Was haben wir zum Beispiel, Michael?
Oh, wir haben eine Rakete. Wir haben eine Server-Side-Rakete einmal dabei.
Genau, wir haben die Server-Side-Rakete gestartet. Wir haben uns ein bisschen über Microsoft ausgelassen und verschiedenen Ebenen und Tipps.
Und ein Playbook.
Und ein Playbook. So, bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo zusammen, willkommen zur vorletzten Ausgabe von Beyond Page Views, eurem, wie Michael immer so schön sagt, Lieblings-Analytics-Podcast. Und hier sind wieder für euch, wie immer, Markus und
Michael. Und eine kleine Ergänzung, vorletzte Folge für dieses Jahr, glaube ich, wolltest du sagen, Markus? Oder
genau.
Du wolltest mir was verraten?
Nein, die
was man
vorletzte Folge für dieses Jahr.
Ja. Okay.
Wir haben extra super lange gewartet. Gestern war Black Friday, das heißt, morgen werdet ihr es wahrscheinlich hören, sonst haben wir es nicht mehr geschafft in diesem Monat. Und auf den letzten Drücker hat der Michael uns noch jede Menge Sachen in die Shownotes geballert. Also werden wir da wohl doch wieder eine runde Geschichte draus machen können, will ich meinen. Wenn wir sehen.
Auf jeden Fall.
So, dann fangen wir mit dem Housekeeping an. Als erstes wollte ich mich bedanken für die 3-4 Leute, die zu verschiedenen Gelegenheiten auf mich zugekommen sind und gratuliert haben zur 150. Folge. Bin auf einige unserer Hörer getroffen.
Das ist
sowohl
schön.
Sowohl auf dem SEO Day als auch auf dem Analytics Pioneers Meeting der Gruppe Düsseldorf in Köln. Das muss man auch erstmal machen.
Ja, da sind die schonungslos.
Ja, schonungslos. Ja, ansonsten, SEO Day hatte ich schon erwähnt, den haben wir hinter uns.
Da haben wir uns gesehen.
Da haben
Live
wir uns gesehen. So ist es. War auch wieder eine sehr angenehme Veranstaltung, wie gewöhnlich.
Hat der Fabian wieder sehr gut gemacht, finde ich.
Ja.
Sehr entspannt, sehr ruhig, sehr interessant aber auch.
Genau. Dann ist mir das zweite Matomo Camp für dieses Jahr leider von der Agenda gesprungen. Ich war schon auf dem Weg nach Brüssel. Da hat mein Rücken gesagt, nee Junge, du sitzt jetzt hier keine 2,5 Stunden im Auto. Ich bin irgendwie eine halbe Stunde Richtung Brüssel gefahren, dann rumgedreht und wieder nach Hause.
Matomo oder Measure?
Measure Camp, Entschuldigung. Measure
okay, Camp, du hattest Matomo gesagt.
Ja, ich bin durcheinander. Matomo Camp war auch diese Woche, war auch nett.
Ja.
Aber so, dann ist das Housekeeping eigentlich auch schon durch. Also wenn ihr auf dem Measure Camp Brüssel wart, ich habe so auf LinkedIn verfolgen können, dass es wohl wieder eine angenehme Geschichte war und viele gute Vorträge. Die ich leider alle verpasst habe.
Ja.
Passiert halt manchmal. Aber das war dann schon das Housekeeping. Und
stimmt, und einen der Vorträge, der dann noch auf LinkedIn sozusagen noch gespreadet wurde, weil er scheinbar wichtig war, den haben wir gar nicht in den News und den Check-ins nirgendwo drin, glaube ich.
Erzähl.
Der LinkedIn, das LinkedIn-Problem, der Bug. Hast du ihn gesehen?
LinkedIn-Problem, nein. Mach mich schlau und.
Ich habe das auch nur kurz angelesen, dass wahrscheinlich das LinkedIn-Pixel gegebenenfalls PIIs mitschickt.
Ach.
Auch Passwörter und so.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Okay.
Das ist ja nicht so schön. Aber jetzt, also das ging durch was? Durch Presse oder durch Social Media?
LinkedIn. Ich hatte es auf LinkedIn gesehen, da wurde ich markiert und wahrscheinlich du wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich warst du da nicht am Rechner oder so, oder?
Nö, das ist halt völlig an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung. Aber das wäre ja doof. Dann würden die sich ja einreihen in eine traurige Prozession von Leuten, die es übertreiben mit ihrem Pixel.
Ja, aber es ist Microsoft. Also Tracking-Pixel haben die noch nie schön und sauber hinbekommen, finde ich.
Das ist wiederum wahr.
Oder?
Ja,
also die machen tolle Sachen, ganz klar. Microsoft, das ist eine tolle Firma, die haben tolle Sachen. Aber irgendwie, Tracking-Pixel ist nicht deren Welt, komischerweise. Auch bei LinkedIn, dieses ständige Generieren von irgendwelchen IDs für
Conversions
und so. Ja. Conversion-IDs generieren und den API-Key und egal. Aber wir sind ja noch im Housekeeping offiziell drin, oder?
Ja, klar. Nee, du hast recht. Aber das nervt tatsächlich. Ja. Jetzt, wo du es sagst. apropos, es nervt. Um jetzt ganz unauffällig in den Check-in reinzuhüpfen. Ich habe da als erstes einen Punkt reingetan. Da kannst du wahrscheinlich auch nicht viel mit anfangen. Ich erzähle mal die Geschichte. Ich habe für einen Kunden, wo mehrere sehr gleichartige Websites unterwegs sind, weil auch überall das Gleiche passiert, also der Verkauf von ähnlichen Produkten, habe ich ein Tag-Manager-Setup gebaut, im Prinzip zentral für diese ganzen Domains, weil wie gesagt, all das Tracking ist eh immer gleich, teilen uns den Tag-Manager, überall ist das Tracking gleich, überall haben wir den gleichen Consent-Manager eingebaut, alles gleich. So. Und dann stellte sich irgendwie raus, bei einem tauchten die Performance Max-Kampagnen aus Google Ads unter Cross-Network auf im Standard-Channel-Grouping, wo sie zu erwarten wären, laut Beschreibung. Und bei der anderen Property nicht. So. Und also es gab zwar Cross-Network-Traffic bei beiden, aber bei der einen, wo es funktioniert hat, haben wir halt Pmax gesehen mit 95% des Traffics und die restlichen 5% waren irgendwie noch so ein Eintrag, wo als Kampagne dann in Klammern Cross-Network stand. Und bei der anderen hatten wir nur einen relativ kleinen Anteil Cross-Network, wo auch als Kampagne tatsächlich Kampagnenname nur in Klammern Cross-Network zu finden war. Und ich habe mich gefragt, wo kommt denn dieser Unterschied her? Ich habe auch mit Gemini diskutiert, wir haben uns echt gestritten. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, es war ein ganz blöder, menschengemachter Fehler. Die eine Property hatte einfach keine Verknüpfung mit dem entsprechenden Google Ads-Konto. Und deswegen ist die PMAX-Kampagne dann nicht in Cross-Network aufgetaucht. Also das eigentliche ja. Problem war gelöst, aber ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn dann Cross-Network mit Kampagne in Klammern Cross-Network, wenn ich überhaupt keine Verknüpfung zu überhaupt nichts habe? Also Cross-Network kommt ja nicht nur aus Google Ads, wenn man sich das durchliest auf der Hilfeseite zum Standard-Channel-Grouping, kannst du natürlich auch mit DV360 und Tritra und Trulala in Cross-Network landen, aber das ist, da fällt da alles nicht an. Und wenn ich Cross-Network-Kampagnen habe, die als solche identifiziert werden über Auto-Tagging oder ein verbundenes Konto oder beides, und ich packe die dann in diesen Topf Cross-Network rein, dann kann ich das verstehen. Aber warum auch anderer Cross-Network-Traffic stattfindet, von dem ich nicht weiß, wo der herkommt, das fand ich ein bisschen komisch. Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt oder? Also was ist Kampagne in Klammern Cross-Network? Das ist genauso bescheuert wie Kampagne in Klammern Organic. Da haben, wissen wir ja inzwischen, wo es
Nein. Das ist überhaupt nicht unlogisch und auch nicht dumm. Das ist immer vererbt vom Kanal, damit da was drinsteht. Darum, wenn keine Kampagne da ist, wird der Kanal vererbt.
Habe ich nicht verstanden. Also damit ich in Cross-Network lande, muss ich ja eine der verbundenen Quellen nutzen, wie zum Beispiel Google Ads. Und dann muss der Kampagnentyp zum Beispiel PMAX, Demand Gen, all dieser Kram, der auf mehreren, wo die Anzeigen tatsächlich in mehreren Netzwerken laufen.
Ja, also erstmal, wenn das in Klammern ist, ist es immer keine Kampagne wurde gesetzt. Das wird vererbt. Also das ist ja erstmal, auch darum steht ja auch Organic oder so drin, weil es dann halt vererbt wird.
Darum ja, du vererbt hast keine von
Kampagnen
was?
Informationen.
Von Source ja, Medium?
Vom Kanal. Weil das gesetzt ist.
Ja, verstehe ich trotzdem nicht.
Weil die werden doch Auto, also die werden doch bestimmt irgendwelche Tags dranhängen bei PMAX.
Ja, wie also gesagt, generell, die haben da ganz normales Auto-Tagging, da sind keine UTMs dran, da ist ganz normales Auto-Tagging aktiv und das verbundene Konto gab es halt nicht, sodass dann eben die Kampagne, der Kampagnentyp nicht zu identifizieren war, theoretisch. Es sei denn, es geht über irgendwelche anderen Kampagnenparameter, die Google da noch dranhängt beim Auto-Tagging. Wir haben ja dieses ganze G-Ads Source zum Beispiel, ne, wo dann 1, 2, 3, 4 oder was fürs Network dran steht. Vielleicht fummeln die sich das daraus zurecht. Kann ja sein. Wäre eine vernünftige Antwort, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich halt nur gefragt, wenn ich eh keine Verbindung habe und Kampagnen eigentlich nicht identifiziert werden können, wieso habe ich dann überhaupt Cross-Network-Traffic? Aber das wäre vielleicht ein Ansatz.
Du, das finde ich, genau, also erstmal ist das ein sehr komplexes Thema, was du hier reingebracht hast, das ich spontan nicht beantworten kann, müssen wir es genauer angucken, weil immer irgendwo kann ja irgendwo irgendwas Kleines zwischendurch sein, was da irgendwie Probleme reinschmeißt. Kennen wir ja. Aber generell ist das bestimmt lösbar. Wahrscheinlich sind in irgendwo doch irgendwelche Informationen über die Kampagne oder nicht über die Kampagne, sondern über eventuell jedenfalls über die Art der Anzeige drin.
Ja, da müsste man sich nochmal mit diesen ganzen komischen anderen G-Ad-Parametern anhängen, die da noch dran hängen.
Oder einfach immer verknüpfen, damit es funktioniert.
Ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr verwirrend und intransparent.
Ja, das verstehe ich.
Apropos verwirrend und intransparent, wie sieht's bei dir aus? Stolperst du auch in letzter Zeit mehr so über so Traffic-Spitzen auf Sites, wo man dann sieht irgendwie, weiß ich nicht, Referral-Quelle, Leads Go oder Wake Up Network und all so ein Blödsinn?
wenig.
Also vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt nur mehr sehe, weil ich jetzt eben, weil es mir zum ersten Mal aufgefallen ist und ich es verstärkt darauf achte und deswegen sehe ich es jetzt plötzlich überall. Das ist ja wie man ein neues Auto kauft, plötzlich sieht man das Modell überall rumfahren.
Ja, da müsste ich mal drauf achten, aber habe ich aktuell nicht, dass ich das irgendwie jetzt, also vereinzelt bei Kunden, ja, wenn die B2B-Seiten haben relativ wenig Traffic, nervt so halt elendig, wenn man da gleich so eben niedrige Zahlen auch schon hat, und dadurch dann einfach solche echten Peaks hat.
Da fällt es am meisten auf, genau.
Ja, da nervt es auch am meisten. Ja. Auffallen auch an, aber das nervt es halt dann auch richtig.
Ja, die Frage in die Runde, wie sieht es bei euch aus? Gerne mal was in die Kommentare schreiben. Sehr schön. Und dann habe ich mich wegen eines Beitrags, der aber glaube ich erst später kommt, in den Fundstücken, nochmal mit diesem Thema Rogue Events, also Events, die stattfinden nach einer eingeschlafenen Sitzung, auseinandergesetzt. Weil ich jetzt tatsächlich mal wissen wollte, wo werden die denn hin attribuiert? Ist das nachher tatsächlich dieser Unassigned Traffic? Kommt das da auch hin? Fehlt uns da ein Session Start oder sonst irgendwas? Also ich bin hingegangen, habe ein paar Tests gemacht, wo ich mit verschiedenen Quellen eingestiegen bin, dann auch mal direct und dann von einer Seite auf eine andere gewechselt habe, mir da den Link angepasst habe, sodass ich einen Parameter habe, um diesen Seitenaufruf zu identifizieren. Und dann habe ich die Seite einfach mal einschlafen lassen. Und dann bin ich danach nochmal hingegangen, also ich einschlafen lassen im Sinne von mehr als eine halbe Stunde warten, keine Events senden. Dann habe ich nochmal wahlweise ein Scroll-Event ausgelöst oder einfach nur den Tab geschlossen, weil wir ja wissen, dass dann nochmal so ein User-Engagement rausgeht. Und wenn ich mir die Daten anschaue in Explorations, dann sehe ich bei all diesen Dingen tatsächlich, also ein Session-Start entsteht, es entsteht tatsächlich eine neue Session und diese Session wird der Quelle zugeordnet, die ursprüngliche Session, die davor gehende Session hatte, nach diesem Last-Non-Direct-Gedöns, ja auch total nachvollziehbar. Also ist nach dem, was ich jetzt getestet habe, wenn alles ganz normal läuft, kriegst du eigentlich nichts irgendwie hin, wo du unassigned oder sonst was erzeugen kannst oder wo diese Sessions, natürlich hast du eine Session, die wo nicht viel drin passiert ist, außer diesen ein oder zwei Events. Und du hast dann auch, wenn du nur ein User-Engagement auslöst, hast du auch nicht mehr, hast du keine Landingpage, die ist dann not set, weil tatsächlich halt kein Page-View da war in dieser Session. Aber alles andere schien mir vollkommen in Ordnung zu sein. Ich war immer mehr davon ausgegangen, dass Google einen Großteil dieses unassigned-Blödsinns selber generiert, dadurch, dass eben diese einer abgebrochenen Session noch schnell irgendwelche Events hinterhergeschmissen werden. Aber die landen einfach, so wie ich mir das jetzt angeguckt habe in mehreren Tests, eigentlich immer sauber in einer neuen Session. Ich habe mir das jetzt allerdings nur in Chrome angeschaut. Ne? Ich weiß, dass dieses Send Beacon zum Beispiel auch nicht so richtig geil funktioniert in Safari, aber dann dürfte eigentlich gar nichts passieren und gar keine Session entstehen. Also ich bin dadurch nicht schlauer geworden, muss ich sagen. Das Einzige, was ich mir bestätigen konnte, ist, hast du keinen Seitenaufruf, hast du halt keine Landingpage. Das klingt aber auch ein bisschen logisch.
Ja.
Aber zu unassigned ja nachher noch ein bisschen mehr.
Ja, und kannst du dein Setup mal dann einfach beschreiben? Ich würde es gerne mal nachbauen und das ähnliche Setup haben, dass wir dann sehen, wo uns dann liegen könnte eventuell.
Ja, also mein Setup war tatsächlich einfach mit manuellen Kampagnenparametern einsteigen, UTM-Source, UTM-Medium, damit ich irgendwelche Kampagneninformationen habe. Das gleiche auch mal gemacht, indem ich über organisch eingestiegen bin also hab mich gegoogelt, ne, bin dann eingestiegen. Und dann habe ich mir im Browser einfach einen internen Link angepasst und habe mir da noch einen Kampagnenparameter, also nicht einen Kampagnenparameter, sondern einen Parameter dran gehängt, der heißt dann Test gleich Durchgang 1 oder so, keine Ahnung. Und der hing dann eben an dieser Seite, damit ich den Seitenaufruf auch eindeutig identifizieren kann, um zu gucken, was ist auf dieser Seite passiert. Und dann sehe ich halt die Informationen, die bei meinem Eintritt ich gesendet habe, über manuelle UTM-Parameter. Und ich kann genau sehen, wie viele Sitzungen ich da hatte und wie viele Session-Start-Events ich hatte, indem ich einfach auf die Events schaue für diese URL. Das kann man in der Exploration eigentlich ganz gut machen, da braucht man kein BigQuery für.
Ja. Hast du für den noch im Referral die Informationen drin? Weil das wäre clever von Google.
Der Referrer ist ja, bin ich ja selber, ist ja meine eigene Seite. Ich bin ja weitergegangen. Ich bin immer stets auf eine zweite Seite gegangen in meinen Tests.
Ja, aber auf der zweiten hast du ja dann immer noch die UTM-Parameter im Referrer.
Ach so. Vielleicht solltest du hast recht. Ja, du hast recht. Vielleicht solltest du es mit einer dritten Seite nochmal ausprobieren.
Ja, also wäre ich Google Analytics und wo ich weiß, dass die Leute die erste Seite wahrscheinlich nicht tracken, würde ich das als Option reinnehmen.
Ja,
nee, also dokumentiert natürlich, damit der Markus Bärsch auch verwirrt wird.
Die Info sollte ich vernichten, indem ich noch einen Seitenaufruf dazwischen packe. Da hast du recht. Das werde ich nochmal wiederholen. Werden wir dann im Dezember sehen, was dabei rausgekommen ist.
Genau, darum gerne mal das Setup aufschreiben. Vielleicht willst du bestimmt mal wieder was in deinem Blog veröffentlichen, dann kann man das Blog mal nachbauen und ausprobieren.
Oder ja, ich hatte ja gedacht, vielleicht finde ich was Interessantes, aber ich habe halt nichts Interessantes gefunden, außer Landingpage und Z, aber das war zu erwarten.
Ja, oder halt solche Tests müssen wir automatisieren. Mal gucken, ob wir das nicht einfach mal mit Headless-Browsern automatisieren. Dann ist das nicht so dödelig anstrengend.
Ja, das wäre der nächste Schritt gewesen, wenn ich irgendwas Überraschendes gefunden hätte. Aber auch dann ist das Verhalten des Headless-Browsers ist dann auch nicht 1:1 auf die echten Browser draußen zu übertragen.
Dann nehmen wir einen echten Browser, nehmen wir keinen Headless, dann nehmen wir einen echten.
Genau, so Close-Events und sowas geht.
Ja.
Gut. Nächster Punkt.
Trackbox.
Ja, Service-Hinweis. Trackbox hat mich als ehemaligen Trackbox-User irgendwie darüber informiert, dass alles neu ist, neues Dashboard, neue Funktionen, E-Commerce ausgebaut und so weiter. Ich hatte noch keinen Einblick, das heißt, ich konnte es mir noch nicht angucken bisher, aber es ist schön zu sehen, dass es da funktional weitergeht. War so ein bisschen still geworden um die Trackbox. Finde ich immer noch ein durchaus valides Produkt, wenn man irgendwie ein Zweit-Analytics braucht, sage ich jetzt mal, ohne das abwerten zu wollen. Ne? Also das, was ich vielleicht laufen lassen kann, auch ohne Zustimmung und um diesen das Gesamtbild.
Geht das ohne Zustimmung vor der Gesetzesänderung auch schon?
Ja, ey, weißt du, wir müssen ja mit solchen Aussagen schwierig sein, aber auf der Website steht ja, ne? Und mehr können wir dazu auch nicht sagen.
Okay, ja. Müssen wir nicht prüfen, das ist
Nein.
gut.
Gut, dann gab es beim Server-Side Google Tag Manager in den Release Notes die unauffällige Information, dass die Node.js-Version auf 24 abgegradet wurde. Und ich war jetzt nicht super thrilled dadurch, aber wie ich von Florian Götting lesen durfte auf LinkedIn, wir packen euch auch einen Link rein in unsere Shownotes, sagt er, dass das Ding tatsächlich einen Unterschied ergibt, weil es signifikant schneller ist.
Ja.
Also brauchst dann auch eben auch weniger Ressourcen für das Gleiche,
ja.
was
ja,
du da so
Ja, kann ich bestätigen. Ja. Kann ich tatsächlich live bestätigen. Also erstmal, ich habe viel Änderungen erwartet, weil es ja tatsächlich ein Versionssprung ist von einer 3.2 auf eine 4, also das heißt Breaking Change gegebenenfalls. Und tatsächlich ist es viel schneller geworden. Also wir haben bei einem Kunden, glaube der hat relativ viele Instanzen laufen, also zweistellig und also jetzt in der App Engine und da glaube ich ein oder zwei weniger durchschnittlich.
Jetzt. Also ob das jetzt an Node.js liegt oder eben an der JavaScript Engine, wahrscheinlich hauptsächlich an der JavaScript Engine, ne? Die hat ja relativ viel zu tun, die Sandbox,
ja.
in die jetzt geiler ist, dann ist das ja eine gute Nachricht.
Ja, fand ich auch gut, fand ich schön.
Ja, das war's auch schon dazu.
Genau, das nächste, dann läuft Clarity bei dir noch?
Ja, also ich hatte tatsächlich so ein paar Fälle, wo es echt schwierig war, Clarity klarzumachen, dass Zustimmung da ist. Bei einem der Fälle...
Sag mal, ist Clarity auch von Microsoft, so wie das LinkedIn-Ding von vorhin?
Ja,
von wegen Schwierigkeiten mit...
Bei einem habe ich aber auch wieder einen Geist gejagt, also ich hatte da tatsächlich ein Tool erwischt, was, also beim Kunden lief eine CMP, die Cookies tatsächlich löscht, wenn sie ihr nicht vorgestellt wurden, persönlich. Und deswegen war auch das...
Welche war das? Weil wir hatten das auch schon mal vor irgendwie ein, zwei Jahren.
War das war Cookie Script, mein neuer Lieblingsfreund, wo er letzte Woche auch schon drüber geredet, also letzten Monat auch schon drüber geredet hat. Also ich hatte dann, bin hingegangen und habe gedacht, ja komm, du hast ja schon was in der Advertising oder Targeting, weiß ich nicht mehr, in dieser Kategorie war auf jeden Fall schon was eingetragen. Gesagt, hier baust jetzt erstmal ein, ne, so guckst, dass das irgendwie läuft. Und dann habe ich es mit dem Google Consent Mode, der sollte ja eigentlich funktionieren, habe ich es versucht, dann mit dem Clarity Consent Mode, dann mit diesem Template, dann mit jenem, dann mit irgendwie Custom JavaScript und nichts sollte funktionieren, bis ich diese blöden Cookies eingetragen hatte in dem Tool und siehe da, es funktionierte. Ich wunderte mich schon, das Verhalten war ein bisschen anderes. Cookies entstanden immer, es standen halt nur jedes Mal neue Werte drin. Ne? So.
Ja,
und,
das kenne ich.
Das hast du ja normalerweise dann nicht. Ne? Bei Clarity ist es ja so, dass wenn du keine Zustimmung gibst und feuerst den Knöß trotzdem, dann hast du leere Cookies. Finde ich immer noch total doof. Aber da stehen dann keine Werte drin. Ne? Und sobald du dann aber Zustimmung hast, werden da Werte reingeschrieben und die überdauern dann normalerweise auch einen Seitenaufruf. Das war hier was völlig anders. Deswegen guckt einfach nochmal nach, ob es wirklich bei euch läuft.
Ja.
Also findet ihr raus, indem ihr euch mal in Clarity anmeldet, wenn ihr das nicht regelmäßig tut. Und wenn ihr jetzt in den letzten Tagen tatsächlich jede Menge Sessions habt, die hauptsächlich aus einem Seitenaufruf bestehen, dann ist die Implementierung irgendwie nochmal zu überdenken.
Aber ihr müsst nicht deshalb extra Clarity aufrufen, wenn ihr da eh nie reinschaut, dann lieber das Tag entfernen.
Genau.
Von wegen Datensparsamkeit. Ja. Wenn dir das nicht aufgefallen ist oder so, da
ja.
würde ich sagen.
Wenn Clarity
oder?
Mit auch im UET-Tag geladen wird und ihr habt gar keine Ahnung, wie ihr euch bei diesem dazugehörigen Clarity anmelden könnt, dann kann man die Option auch bei Bing Ads, Microsoft Ads im Backend ausschalten.
Ja.
Jo, du hast das GTM-Monitoring ausprobiert.
Ja, ja, ich habe ja gebastelt. Also ich habe das, haben wir in der letzten Folge hatten wir ja das, haben wir das Repo vorgestellt, was jemand da erstellt hat, damit man sich so ein Google Tag Manager Monitoring bauen kann, wo man alle Tags überwachen kann, ob die auch feuern, ob die genügend feuern, ob die Werte korrekt sind. Also sozusagen dein Purchase, eine Purchase-Überwachung auf Speed. War noch komplexer und mit ganz viel Code und so. Und das haben dieses Terraforming hatten wir dann ja, dieses, wo das dann das automatisch baut und so. War natürlich nicht ganz so einfach. Man musste hier was installieren, da was installieren. Also ich habe trotz der vorhandenen README-Datei, ich glaube, 2 Stunden gebraucht, bis es endlich lief. Also war aufwendiger, als es aussah nach der Anleitung. Aber am Ende lief es dann und es macht das, was es soll. Ist okay. Ja.
Das hast du auf einem Live-Projekt jetzt auch laufen, also anlassbezogen, oder wolltest du das hauptsächlich den Stack mal aufsetzen?
Ich wollte einfach mal ausprobieren und dabei bin ich auch wieder darüber geschossen, dass man in der Google Cloud auch im Standard nur 5 billable Projects haben kann. Bist du auch schon mal gescheitert, dass du zu viele hast? Nee, ne? Okay, ich habe da...
Doch, also kenne ich das Problem. Ja.
Ja, und dann muss ich jetzt mal schreiben, ich hätte gerne noch mehr, weil es schon sinnvoll, wenn man es löschen möchte, einfach das gesamte Projekt, weil er dann einfach ein Tear-Down macht, das gesamte Projekt löschen, das ist einfach die Anleitung, wenn man es wieder loshaben möchte, ist halt einfacher, wenn man da ein eigenes Projekt für hat und nicht in ein anderes Projekt reinschmeißt. Ja. Von daher einfach dem über das... Formular schreiben, hier, ich hätte gerne mehr, dann kriege ich mal auch mehr. Aber ich verstehe nicht, warum man diese Grenze bei 5 billable Projects hat.
Du? Ich auch nicht. Es gibt wahrscheinlich einen total traurigen Grund. Ja, du kannst mit 10 Projekten weniger Kosten machen als mit einem. Also es kann ja nicht daran liegen, dass man sicher sein will, dass man die Kohle auch kriegt oder so. Also keine Ahnung, ich verstehe es nicht.
Ja. Das Gleiche ist ja auch bei der App Engine, wenn man mehr als... wie viel IP das man standardmäßig hat, weißt du das, wie viel App Engine?
Nee, keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht.
Weil nämlich, wenn man ein Update macht vom Google Service Attack Manager, brauchst du doppelt so viele IPs, weil die umgestellt werden ja. Also werden ja neue vergeben und dann umgeroutet und so. Das heißt, mit dem einen Kunden muss ich immer wieder sagen, hey, wir hätten gerne mal mehr IPs, damit wir einfach das Update fahren können. Weil vorher runterfahren, wenn wir hochfahren, macht ja auch gar keinen Sinn. Also von daher auch da so komisches Limit. Aber es gibt eine Oberfläche dafür, wo man es einstellen kann, die Limits. Man klickt und dann sagt, ich hätte gerne mehr, dann kommen die auch relativ schnell. Ja, das dazu.
Ich habe irgendwo ein Projekt, was regelmäßig... Oh, sorry. Ich habe irgendwo noch ein Projekt, was regelmäßig irgendwie ein Zertifikat erneuert für irgendeine geroutete Subdomain, die ich da in irgendeinem Google Cloud-Projekt habe. Ich kriege dann eben von Cloudflare immer einen Transparenzbericht. Ne? Es wurde wieder ein SSL-Zertifikat für deine Domain aus... Ich habe keine Ahnung, welches Projekt das ist und ich bin zu faul, danach zu suchen. Aber das ist irgendwas, was ich nicht mehr brauche. So viel weiß ich ganz sicher.
Ja, bei mir ist das, habt ihr schon mal erwähnt, bei AWS habe ich noch ein Projekt, da liegt noch was in CloudFront oder in Glacier, was ich glaube inzwischen gar nicht mehr gibt. Und ich kriege zwar da auch Geld für, irgendwie paar Cent alle paar Monate, aber ich komme nicht mehr rein. Der Admin-Zugang funktioniert nicht mehr. Ich komme da einfach nicht mehr rein. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt abstellen kann. Ja,
hättest irgendwann mal die 2-Faktor-Authentifizierung wahrscheinlich machen müssen.
Habe ich vielleicht nur, vielleicht sind auch so wie LastPass, die sagt, schauen Sie in den Posteingang, weil ich habe hier, ich nutze LastPass, schauen Sie in den Posteingang und ich schaue und es kommt nichts an, als ich mein Passwort vergessen habe, es kommt nichts an und so. Vielleicht haben sie auch die SMS eingestellt als 2-Faktor. Und die schreiben halt, gucken sie in ihren Passwort hier in ihren Posteingang und dann ist es SMS.
Ja, das könnte auch sein.
Oder halt die Authentifizierungs-App auf dem Handy. Also, das war auf jeden Fall ein Hit. Naja. Habe ich auch noch einen Link in Shownotes gepackt zu dem GTM-Monitoring und Terraforming. Da gibt es nämlich eine Programmiersprache, wie man sich selber solche Terraform-Sachen bauen kann mit einer Programmiersprache, damit man sowas vielleicht mal schneller machen kann und eventuell mehr runterladen, mehr Anleitungen und so. Das nur als kleiner Tipp, wer sich damit informieren möchte, sich so eine Infrastruktur zu bauen mit Terraform auf den Spuren von Star Trek. Terraforming, warte. Das war Star Trek, ne?
Ich wusste nicht, ob du hinaus wolltest. Ja, aber es war Star Trek.
Ja. Star Trek, das waren die mit den Laserschwertern, ne?
Ja, ganz genau. wo Captain Future der Böse ist.
Captain Future? Das wird, irgendwo gestreamt, glaube ich, jetzt wieder, ne?
Ja, kann sein. Ja, ist nicht tot zu kriegen.
Das ist genau, ansonsten wäre nur der Hinweis, ich bin echt müde, dass auf LinkedIn immer wieder steht, dass der GTM verboten ist. Wir haben keinen Case Law in Deutschland. Das heißt, nur weil ein Gericht entschieden hat, dass er verboten ist, ist er nicht verboten. Natürlich ist es sinnvoll, die 50 Einsatz, aber er ist nicht einfach per se verboten, auch wenn das die Mitbewerber in Anführungsstrichen immer wieder behaupten und
Kommunikation
und so.
Ist schwierig.
Ja, auch die Reihenfolge der GR-Tags ist wichtig, wird auch immer wieder erzählt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Gibt halt sehr viele Meinungen. Und Markus, hast du auch noch eine Meinung, von der du müde bist langsam? Oder habe ich schon die beiden abgedeckt?
Ich habe das GTM verboten, ja, es geht mir auch ein bisschen auf den Sack, aber das mit der Reihenfolge der GA-Tags, dass das wichtig ist, lese ich eigentlich in letzter Zeit weniger häufig. Das ist, ne?
Heute erst wieder.
Ja.
Heute schon das wieder irgendwo.
Ja.
Habe
ich mein Feed vielleicht ordentlich kuratiert?
Oder du guckst da gar nicht mehr rein, so wie das LinkedIn-Ding auch und hier durchgeflutscht ist. Du hast da so eine selektive Wahrnehmung.
Ja, möglicherweise.
Dass du da durchkommst. Naja, okay.
Nö, aber dieses LinkedIn-Polizei-Kommentarschreiben ist tatsächlich schwierig.
Ja, da muss man eine andere Möglichkeit geben. Unsere alte Kampagne, deren Namen man nicht mehr sagen darf, weil das jetzt anders angehaucht ist, ist jetzt auch schon bald 10 Jahre her, nee, 7 Jahre her, wo wir die Aufkleber hatten,
ja,
den
ja,
Namen nicht mehr sagen.
Ja. Muss noch mal einen neuen.
Aber nicht damit, nicht mal
damit. Nicht mit LinkedIn-Polizei, nein.
Nein, auch nicht mit dem alten Namen. Auch
nein, auch nicht.
Das,
nee, wir
das
müssen
geht nicht mal mehr,
ganz
nicht mal mehr satirisch
machen.
Geht das mehr. Ja, wir müssen einfach ein paar Analytics-Polizei. So, okay.
Der Witz ist jetzt. Nicht gut gealtert, wie man so schön sagt.
Erinnern Sie auch keiner. Wir sind letztens auch auf der Video in die Hand gefallen beim Aufräumen. Ja, habe ich schnell weggeschmissen.
Ich habe noch welche. Egal. Ab in die AI-Corner. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass wenn man Google One hat, weil ich Google One als Abo habe, ich brauche den Platz.
Aber das große Ding hast du, ne?
Gibt es verschiedene große Google Ones? Weiß ich nicht.
Ja, ich habe ein ganz kleines. Ich habe so ein ganz kleines, so groß ungefähr.
Ja, und da ist dann kein Gemini 3 drin, oder?
Nee.
Also bei mir schon. Also guck mal nach, wenn ihr Google One habt, vielleicht könnt ihr Gemini 3 nutzen.
Also ich zahle irgendwie einen 20 im Jahr, glaube ich, oder so.
Nee, da bezahle ich mehr. Dann habe ich ein bisschen größeres Google One.
Ich habe 100 GB Speicherplatz. Ich glaube, das ist das Einzige, was es kann. Und es konnte mal diese, in der Foto-App dann die neuen Filter gab es, glaube ich, mal oder so. Aber kein Veo, kein Gemini Pro etc. pp. Das ist erst ab dem eine Stufe teurer.
Alles klar. Das war auch nur so ein kleiner Service-Hinweis. Guck doch mal nach. Ich war angenehm überrascht. Und dann habe ich, weil es bei Amplitude ist, gehört es bei uns in den Shownotes, habe ich einen AI-Visibility-Checker gefunden, was ja eigentlich mehr sowas für die, müssen wir die jetzt Geos nennen? Oder dürfen wir noch SEO sagen? Ich weiß nicht, da wird ja gerade lustig diskutiert, wie man jetzt das Kind jetzt nennt. Ich habe das Ding mal ausprobiert.
Ich habe mich
und unsere Firma mal durchgejagt. Wir sind einfach total nicht sichtbar. Das hat mir das Tool jetzt gesagt. Also mehr konnte ich da nicht rausholen. Aber vielleicht möchtet ihr es ja mal ausprobieren.
Du stellst für die falschen Fragen.
Ja, wenn da Analyze my brand steht und du gibst ein Company Name ein, da kannst du ja nicht viel falsch machen.
Na, weil ich war letztens bei Perplexity, war ja ich als Quelle drin, von daher.
Ja, aber das
dann
war
geht's doch dabei, oder?
Ja, vermutlich, aber was dieser Checker checkt und wie er es checkt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Achso, ja, das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache Kennzahlen und so. Das
genau,
ist
Hauptsache
auch,
Kennzahlen.
Ja, so. Reichweitenmessung und Zahlen mit 2 Nachkommastellen sind immer super.
So. Ja, das war's auch schon dazu. Okay. Jetzt hast du uns wieder was aus der Klotküche mitgebracht.
Genau. Ich habe dir in der Icon ein bisschen was reingepackt, weil es gibt ja Cloud Code, das finde ich sehr, sehr spannend, auch ein sehr gutes Tool, mag ich sehr gerne. Dann wurden irgendwie vor 4-5 Wochen wurde Opus als das Sonnet 4.5, glaube ich, stand mich nicht tot mit den Versionsnummern, eingeführt wurde, gab es plötzlich das Opus nicht mehr in Cloud Code, also nicht mehr so standardmäßig, braucht man nicht mehr, weil Sonnet so gut war. Und jetzt ist Opus zurück in der 4.5 Version, noch besser, noch stärker und ganz verwirrenden Limits, die ich nicht verstehe, weil man irgendwie an Limits stoßen kann, wenn man es zu viel benutzt. Aber auf jeden Fall für Coding auf jeden Fall sehr praktisch. Es ist viel praktischer auch als, auch für viele andere Dinge, viel praktischer als die Chat-Ebene der verschiedenen Tools, auch bei Claude Code oder bei Claude generell oder bei ChatGPT, finde ich das. Man hat mehr Einfluss auf das, was das Ding mit einem macht. Man kann die History schnell löschen, damit man nicht keine Altlasten mitschleppt, und man kann einfach den Prompt einfach direkt überlegen. Warum? Ich bin ein Claude Code-Fan, nur nicht von Claude Code Web. Weil da meine Secrets nicht mitkommen, meine ganzen Sachen zu generieren der Entwicklungsumgebung, die kriege ich aus den GitHub Secrets nicht raus. Von daher finde ich das der Web-Ding nicht so spannend. Hast du mit schon mal was gemacht?
Mm-mm.
Okay. Gut, ich hätte da relativ viele Credits, aber die sind verfallen, weil ich das einfach in meinen Zwecken nicht nutzen kann. Da ich ja sehr paranoid bin mit irgendwelchen API-Keys und so, die immer schön irgendwo in irgendwelchen Tresoren drin sind, die nur zur Laufzeit rausgeholt werden. Dann hätte ich noch einen Punkt, alle LLMs, also nicht alle, sondern einige, die ich geprüft habe, waren in meinem Vortrag beim SEO Day dabei, würden tatsächlich die Google Analytics Individual Qualified Prüfung bestehen, aber nur, wenn ihr nicht die Oberfläche benutzt. Also wenn ihr wirklich auf die LLMs geht, mit der API die Frage stellt und dann beantwortet. Sobald ihr in die Oberfläche geht, auch zumindest bei unserem Test, bei ChatGPT oder bei Claude oder so, dann hat er sich wieder viel zu viel Quatsch gemerkt, hat noch zwischendurch dann online gesucht, was das stimmen könnte, und dann haben die das tatsächlich nicht mehr geschafft. Das heißt, die LLMs haben das Wissen, um die Prüfungsfragen zu bestehen, aber es waren halt auch dann die klassischen Prüfungsfragen. Das heißt, wenn die irgendwo online stehen würden, würden die das ja auch finden und leicht zuordnen können. Aber die Prüfung würde bestanden werden. Aber nicht ganz wichtig, wenn ihr die Oberfläche benutzt. Darum seid vorsichtig bei der Oberfläche, was ihr da fragt. Denn Markus, du hast dich auch schon mal ein bisschen gestritten mit Claude oder mit ChatGPT zu GA4-Fragen oder Analytics-Fragen?
Ja.
Und viel Richtiges jetzt dabei?
Kürzlich noch. Nein. Es ist tatsächlich dieses... diese Mischung aus sicher und kompetent wirken, aber keine Ahnung haben, ist halt nach wie vor sehr, sehr schwierig.
Ja.
Ich habe mir jetzt letztens den Spaß gegeben und habe das auch mal zu Ende ausdiskutiert. Da wurde mir dann irgendwas von, Priority, Logic, Bias bei Channel Groupings irgendwie da erzählt. Und ich sag so, was zum Teufel ist bitte das? Ja, es ist ein Fachbegriff, den Experten nutzen, das ist Expertenjargon. Ich sag, gut, ich kenne den Expertenjargon, aber welche Experte benutzt das denn? Wo steht das denn? Wo sind die Quellen? Ja, es gibt keine Quellen, das ist eine interne Bezeichnung. Ich sag, eine interne Bezeichnung von Google, interessant, woher kennst du die? Nein, eine interne Bezeichnung von mir. Ich sage, okay, also hast du es dir doch gerade ausgedacht, oder? Also solche Diskussionen führe ich manchmal einfach nur für meinen Seelenfrieden, aber es ist natürlich, man weiß halt, dass es eigentlich blödsinnig ist. Du kannst nicht erwarten.
Ja, das ist halt.
Du kannst so ein Ding halt nicht als Experten betrachten und auch nicht als solchen behandeln. Geht nicht.
Nee, und da ist, ich sehe da einen Hund bei dir.
Ja.
Ja.
Ja,
der ist doch klein. Ordnung.
Valide, klein, ja. Hm.
Bis zum Knie geht der noch.
30 Kilo klein.
Oder?
Ja.
So, okay. Wo waren wir stehen geblieben?
Im Prinzip beim Thema Presidio. Ich denke da immer sofort an einen Film aus den 80ern, glaube ich.
Ja, sehr guter Film, finde ich, oder?
Ja, ist hängen geblieben.
Klassiker. So, genau, wer die Feiertage streamen will, den, und dann noch hier das Dingsbums-Leben von Dingsbums-Matti. Wie heißt das? Kennst du auch den Film, oder? Mit Mitty? Wie heißt der?
Walter?
Walter, genau. Den, auch sehr schöner Film.
Ja.
The Secret Life of Walter Mitty. So. Das waren unsere wichtigsten Tipps. Nein.
Danke fürs Zuhören. Wer sind raus?
Hier ist euer Cinema-Podcast. Von wegen PIs sind bäh. Und zwar, wir haben es ja immer, dass man in Google Analytics nichts reinpacken darf, was irgendwie Personal Identifiable Information ist. Und das Gleiche macht man ja auch in LLMs. Wenn ihr das in Claude, in die Oberfläche selber reinschmeißt, eure eigenen Sachen, eure Therapiegespräche führt oder eure Beziehungsgespräche oder sonstiges da reinschmeißt, was ihr Menschen tun sollen, dann ist das vollkommen okay. Wenn ihr es aber für im beruflichen Kontext macht, wäre es gut, wenn ihr die Sachen vorher rauspackt. Und da gibt es von Microsoft im GitHub gibt es da ein Repo, Presidio, und das kann man dann in eine Pipeline einbauen und da vorher die Sachen vernünftig rausfiltern und dann wieder reinpacken und so.
Also da lasse ich meine Daten durchlaufen, bevor ich sie einem Modell überantworte.
Ja.
Klingt auf der Ebene erstmal total sinnvoll.
Ja, total sinnvoll. Weil das möchte man nicht. Je nachdem, wenn man dann so irgendwie E-Mails reinschmeißt von Kunden oder so, darum ist das dann nicht so sinnvoll. Und Markus, ich weiß, der nächste Link ist falsch, das weiß ich schon.
Ja.
Das ist nämlich wieder Presidio. So, und zwar hat OpenAI da ja die Da ChatGPT nicht die allwissende Müllhalde ist, die wir ja alle kennen aus den Fraggles, ne? Man merkt, wie alt wir sind. Oder Fraggles kennst du auch noch, oder?
Die allwissende Müllhalde? Natürlich, sing und schwing dein Bein.
Ja. Ja, genau. Da die AIs noch nicht alles wissen, was ihr wisst und Kontext brauchen und so, hat ChatGPT eine Anleitung veröffentlicht, einen Prompting-Guide für das neue GPT 5.1-Modell, damit ihr da 50 Prompts bauen könnt. Braucht keinen tollen Kurs, sondern direkt vom Hersteller und direkt vom Decoder den Artikel füllen zum Prompting-Guide für das neue GPT 5.1-Modell. Ja, wo wir gerade bei OpenAI sind, OpenAI hat auch fertige Prompt-Packs, wie die das nennen, also Sachen, die ihr einfach benutzen könnt und einfach in verschiedene dieses ChatGPT reinschmeißen könnt. Oder gibt es noch eins extra fürs Marketing? Das ist auch schon ein bisschen älter, ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie gerade rausgekommen ist, sondern die gibt es aber in der OpenAI Academy, gibt es die schon länger, solche Sachen. Und da gibt es dann so kluge Sachen wie Analyze this marketing performance spreadsheet, identify which channels had the highest ROI, includes data from Q1 to Q2, campaigns, cross paid search and events, summarize top 3 channels, create a chart showing ROI by channel. Finde ich jetzt nicht so spannend, den Prompt, oder? Da hätte man doch selber drauf kommen können, Markus, oder?
Ja, ich weiß nicht. Hier sind Fragen, wenn du selber keine hast. Ich weiß nicht, was der Sinn und Zweck der Übung ist, ganz ehrlich. Das könnte interessant für dich sein. Andere prompteten auch.
Andere machten auch irgendwas.
Ja, keine Ahnung. Ich habe den Sinn hinter diesen Prompt-Packs eigentlich nicht verstanden. Also man kann sich wahrscheinlich irgendwie abgucken, wie es formuliert wird, aber es müsste ja, sollte ja schon deine Frage sein, die du da stellst und nicht eine, die dir vorgeschlagen wird.
Ja, und dafür finde ich es halt zu schwach dann auch noch, wenn die, also es sind eigentlich, also
einigen wir uns einfach drauf, dass es Quatsch ist.
Da weiß ich ja nicht, vielleicht haben die ja ein Ziel damit. Von daher, wem keine Fragen einfallen und fürs nächste Meeting Fragen braucht, der schmeißt die da rein und dann lässt er dann auch noch Claude einfach eine Präsentation dazu bauen und dann klappt das alles.
Genau. For the win.
Ich habe letztens, habe ich schon auch schon erzählt, ich habe manchmal, dass OpenAI mir eine Präsentation letztens gebaut hat von einer Analyse. Eine PowerPoint-Präsentation.
Ja, ich weiß nur nicht, ob das an er war oder nicht.
Ich konnte es nicht reproduzieren. Ich habe gesagt, hier hast du Informationen, mach da mal, analysier mal hier Stärken, Schwächen und so, SWOT und so. Und dann kam am Ende deine Präsentation raus. Und dachte, okay. Ja. Aber ich habe es nicht nochmal hinbekommen, dass dann einfach so, ohne irgendwas zu klicken, was rauskam. So, das wäre jetzt auch erstmal die AI-Ecke gewesen. Soweit.
Ja, gut. So. Dann sei tapfer. Es kommt noch ein paar Fundstücke. Dann haben wir es auch schon geschafft.
Ich bin tapfer.
Das GA-Reporting-Playbook zum Beispiel.
Ja. Da hat Google eine Anleitung rausgebracht, wie man die Daten in Google Analytics, wie man daraus Reports macht.
Ja, die haben ja Playbooks für allen möglichen Kram.
Ja.
Dann eben auch eins für Google Analytics.
Ja, oder würdest auf 77 Seiten.
Würdest du es empfehlen? Also da werden ja so spannende Fragen beantwortet, wie warum sehen die Zahlen unterschiedlich aus in Explorations und in Reports und BigQuery und so weiter. Also das ist ja durchaus schon, wo man sagen kann, ja guck mal, Google erklärt es ja selbst. Ja, so also ja, als Referenz vielleicht irgendwie sinnvoll. Ich würde jetzt keinem Kunden sagen, ja lies mal das Playbook, dann kannst du GA. Ja. Aber nee. Das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch von der ganzen Geschichte.
Aber was ist denn der Anspruch? Weil den suche ich noch. Also wenn ich ein Toolhersteller bin und ich muss kein Tutorial, keine Anleitung, keine FAQ, sondern ich mache ein Playbook, wie man mein Tool benutzt. Und es ist eigentlich eine Anleitung, wie ich das Tool benutze. Also eigentlich ist es ja die Hilfeseite, oder? Wenn ich da sowas sehe wie How to Customize Reports in GA. Warum ist das denn dann in dem Playbook drin? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe es so ein bisschen wie so ein, hier, das ist so Überblick und Einstiegshilfe, denke ich mir immer so ein bisschen. Aber ich schreibe keine Playbooks, deswegen weiß ich nicht, mit welchem Ziel man diese Dinger erstellt, kann ich nicht sagen.
Ja, und warum ist es ein PDF? Keine Website? Fragen über Fragen.
Playbooks waren aber schon immer irgendwie PDFs zum Runterladen, meine ich. Macht es jetzt nicht richtiger, und es ist wahrscheinlich auch keine hilfreiche Antwort. Aber es ist zumindest üblich bei denen.
Ja.
So. Jetzt was zum Aufregen. Nach CPC und CPA, jetzt CPI. Hast du es mitgekriegt? Diese Conversion Protection Initiative von Avin
nur,
oder wie auch immer?
Nur am Rande, weil die immer wieder irgendwas machen.
Ja, also was die hier gemacht haben.
Was machen die denn da? Erzähl mal.
Ja, die haben gesagt, ja, Tracking ist ja echt schwierig, wenn man jetzt nicht Server-Side trackt, ne? Und wenn du Server-Side trackst, dann hast du irgendwie 20% mehr Sales, die du messen kannst und nee, und dann sind es hier, was ich
nicht empfehle. Das sagen die nicht. Die sagen nicht die, die man messen kann. Die sagen, man hat 20% mehr Sales, sagen die.
Ja, die dann da eben durch die Maschine laufen bei denen, ne? So. Also ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei fehlendem Server-to-Server-Tracking fehlen dir 12,6% irgendwie zusätzliche Sales und du wirst mehr oder weniger, das ist die Story, wenn du kein Server-to-Server-Tracking hast, sondern nur kleinseitiges Tracking, dann nimmt Avin einfach an, dass der eigentliche Umsatz über den Kanal 12,6% höher war.
Ja.
Ne, bezahlst du halt Strafe fürs Nicht-Implementieren von Server-to-Server-Tracking.
Und wir kriegen das Geld, die nicht gemessen wurden?
Boah, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kriegt Avin am Ende des Tages nur seine Provision, dann da diese kriegen würden. Oder ich bin ja kein Freund von diesem Kanal, deswegen habe ich mich da im Detail nicht mit auseinandergesetzt. Ich bin da tatsächlich nur drauf gestoßen, als dann jemand sagte, ja, wir haben hier folgende Mail gekriegt und was soll man denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du dir überlegen, ob du das jetzt einbaust oder nicht. Ja. Ich finde es ziemlich schräg, was sie da irgendwie versuchen.
Ja, aber Facebook macht das doch genauso.
Was macht Facebook denn genauso?
Na, die nennen das halt Machine Learning. Die erfinden ja Conversions einfach.
Ach so, ja
also
gut.
Erfinden
ja.
Die, also die erfinden die nicht, aber die holen die schon irgendwo aus der Kiste raus, wo keine waren. Von daher ist das ja, die haben sich jetzt vielleicht den Weg jetzt komisch gewählt, sagen hier Strafe. Anstatt das direkt einzuberechnen.
Ja. Ja, gut, das stimmt. Ja, die erfinden ja auch zum Beispiel Besucher auf der Website, die gar nicht gemessen wurden.
Facebook meinst du jetzt?
Ja, genau. Also, wenn du jetzt Kampagnen hast und du siehst dann irgendwie so und so viele Website-Besuche und dann fragst dich, wie kann das sein? Wo kommt das her? Ich sehe die bei mir nicht. Ne? So. Ich glaube nicht, dass die Leute Facebook-Consent gegeben haben, aber Google Analytics nicht. Und dann siehst du dann irgendwann so, ja, wir können ja nicht alles messen und das sind dann hier teilweise eben auch hochgerechnete Daten und so, total hilfreich auch.
Nein, nicht hochgerechnet, das ist Machine Learning.
Ja, ja, Entschuldigung.
Das
also, das sind, hochgelernte Daten sind das.
Ja, daher ist das alles Lug und Betrug. So,
also das CPI. Ich halt's
weißt du, das sind noch die echten Probleme. Und wir beschäftigen uns sowas wie mit Session-Start-Events, warum die fehlen könnten, oder?
Was sind wir blöd. Aber deswegen, jetzt schließt sich der Kreis, ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, so wann kann denn wirklich ein Session-Start fehlen, wenn ihr dieses Problem tatsächlich feststellt, dass ihr meint, ihr hättet zu wenig Session-Starts. Bei den meisten habe ich eher den Eindruck, man hat das zu häufig, aber das ist eine andere Geschichte. Also fehlende Session-Start-Events, schön auseinandergenommen bei Analytics Mania. Und da das eigentlich sowas ähnliches wie ein Teil 2 ist, weil ursprünglich die Frage, wie kommt denn irgendwie NotZ in Google Analytics zustande, habe ich die beide hier einfach nochmal in die Shownotes gepackt. Also einmal den zum Thema Session Start Event, wann kann das fehlen, und den abgedateten Beitrag zum Thema NotZ in Google Analytics 4. Das sind ja auch immer so, wie kommt das zustande? Das ist ein tatsächlich Klassiker, da haben wir schon 15 Mal, glaube ich, in den letzten Jahren auch bei Universal Analytics noch irgendwie
pro Folge drüber geredet.
Insofern haben wir das jetzt diese Folge auch hinter uns gebracht.
Ja, ich bin müde. So.
Ja. Ja, aber es kommen auch immer wieder neue Aspekte zustande, ne? Wie Server-Side zum Beispiel da jetzt ins Spiel kommen kann. Natürlich ist es nicht super wahrscheinlich, dass du durch Transformations irgendwie die System-Properties kaputt machst, aber man hat schon Pferde für Apothekenkotzen sehen. Insofern finde ich das ganz gut, wenn so eine komplette Sammlung von irgendjemandem noch zusammengetragen wird. Wer überhaupt heute noch blockt, gehört ja eigentlich in Orden umgehängt kommen.
Unbedingt, unbedingt.
So. Du hast uns noch was dazu gepackt, was jetzt richtig gute Nachrichten sind, wenn ich es richtig sehe.
Nee, also es hat jemand auf LinkedIn gepostet, dass wenn man die BigQuery an Google Analytics andodgt, wie man das in Fachsprache sagt, und man nutzt die Streaming-Daten, dass dann nicht alle Daten unbedingt mitkommen, hat ihr entdeckt.
Ja. Und gibt es nicht auch verschiedene Arten noch von Streaming? Doch, ne? Da gibt es doch auch noch.
Nein. Also Streaming, und das steht dabei, dass die nicht mehr alle mitkommen. Also du kriegst die Gesamtdaten, also die in Anführungsstrichen Gesamtdaten kriegst du beim täglichen Export. Streaming hast du halt nicht dieses 1-Million-Limit, darum nutzen das gerne einige, weil die viel Daten haben, und dann kommen halt nicht alle dann an. Das ist halt passiert. Und dann sagt man, das kann man dann halt monitoren. So, ja, aber wenn ich die verliere, was soll ich denn da monitoren, dass ich die verliere? Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Von daher, Nur der Hinweis, ja, wenn man das Streaming macht, können Daten verloren gehen. Das sind andere Daten als die, die ihr beim Tagesexport habt. Dann kann man die beiden gegebenenfalls vergleichen, den Tagesexport und den Streaming-Export. Brauchen wir aber nichts, glaube ich, zu monitoren, oder?
Nö.
Was meinst du dazu als Big-Fairy-Spezialist?
Die klassische Antwort müsste ja jetzt sein, wenn ich es nicht ändern kann, wenn es nicht actionable ist, brauche ich es nicht mal messen. Ich kann es natürlich messen, aber dann kann ich nur verzweifelt davor sitzen und sehen, dass irgendwas da ist, was ich selber
alles nicht anders scheint ist.
Ja. Ne, so. Also es kann ja sein, einen Sinn ergeben, wenn auf Basis dieser Diskrepanz irgendwo im Reporting ständig irgendwelche Fragen auftauchen, dann ist so eine Grafik ganz schön, wo ich sagen kann, guck mal hier, das ist das Delta zwischen den echten Daten und den Streaming-Daten und deswegen passiert's.
Ja.
So, also wenn ich so ein Dashboard gebaut habe und ich kann damit nachher meinen Job retten, dann hat sich das ja total gelohnt.
Ja. Da auf jeden Fall.
Gut, dann war's
das. Monitoring ist was Dauerhaftes. Ich kann sie mal messen und gucken, wie es da ist, aber ich muss dafür nicht irgendwie noch Ressourcen ausgeben, ständig, dass ich das monitore. Monitoring ist immer teuer, finde ich.
Ja, also da gebe ich dir recht. Also sich da einen Ausschnitt holen, ne, und dann nachher drüber reden, dann kann man es aber wieder abschalten, ne? So, derweil.
Ja, und ja, das war halt so von
wegen. Ja, das ist wie JavaScript-Fehler tracken, ne? Sollten wir JavaScript-Fehler Google Analytics tracken? Ich sag
alle.
Mach das ruhig, ja. Erheb diese JavaScript-Fehler. Du wirst keine Website finden, wo keine Fehler auftreten. Dann mach das mal eine Woche. Dann gibst du diese ganzen Fehler ab in der Entwicklung und dann sagst du, ja, ihr habt 4 Wochen Zeit, minimier das mal. In 4 Wochen messe ich nochmal nach. Aber das dauerhaft irgendwie einzurichten, ist Quatsch.
Also in Analytics, ja. In Analytics ist es ja für mich. Das ist einfach gröbster Unsinn ist da. Nicht quasi, dass ich da das Dummfug ist, das meiner Meinung nach. Es gibt halt Tools, die genau sowas machen, die halt dann automatisch gruppieren, die dir die Fehler auch dann clustern und so. Dafür ist Analytics nicht da und das soll es auch gar nicht da sein. Das macht doch viel zu viele Events, schickt das auch. Da gibt es dann sowas wie Sentry oder ähnliche Tools, die einfach alles sammeln und die das dann aufbereiten können und halt wissen, was wir damit anzufangen haben.
Ja, aber wenn du keinen Bock hast, das zu nutzen und du denkst so, ich mach das jetzt mal in Analytics, dann mach das ruhig, aber dann mach's an. Ja, erhebe einen Status quo. Mach's aus, versuche den Status quo zu verbessern, mess nach, guck, ob's geklappt hat, und mach's wieder aus. Ja, so. Das ist das Einzige, wo es irgendwie sinnvoll sein könnte, theoretisch.
Ja.
Sonst aber nicht. Termine haben wir keine mehr. Aber ich habe einen Link zur Playlist bei YouTube mit den Aufzeichnungen vom PIVIC Pro Day mitgebracht. Yeah. Ihr müsst euch mein Gestammel da wahrlich nicht anhören, aber es waren auch ein paar interessante Vorträge da.
Was war denn dein Thema nochmal?
Ach, ich hatte versucht, so ein paar Stolperfallen aufzuzählen, wenn man mit dem PIVIC Pro Debugger arbeitet und kommt mit ganz viel Tech-Assistant-Wissen rein. Dann gibt es so ein paar Stolperfallen. Du hast dann so ein paar Konzepte im Kopf, die da aber anders funktionieren. Und ich dachte, man hat ja eh nur 20 Minuten, dann rede ich darüber. Aber ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Preis für gewinnen würde. Ich habe was beigetragen, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
So. Gut, so, das könntest du jetzt noch verbloggen, damit du in die Hall of Fame kommst.
In die Hall of Fame? Bei wem?
Wir haben doch vorhin gesagt, dass wer jetzt noch bloggt, generell
stimmt. Ja, das ist richtig. Mal gucken, vielleicht mache ich das.
Du bloggst zu wenig.
Ja, ich habe tatsächlich, was heißt im Moment? Ich glaube, ich habe dieses Jahr genau 0 Mal was geschrieben oder so, weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß
das
nicht.
Das ist doppelt so viel wie ich.
Ja, guck, siehste. Ja, du hast einen gelöscht. Ja. Dann warst du ja fleißig.
Kann gut sein. Ich muss noch einiges löschen. Da sind noch lauter falsche Sachen noch da. Ja, Universal-Sachen
und Universal-Kram. So. Wir sind schuld, dass die LLMs immer nur so eine Scheiße erzählen.
Und weil die keine Zeit kennen. Egal, wir sind für heute durch.
Ja, richtig. Danke fürs Zuhören.
Wir haben keinen Tipp,
wir haben sonst was. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob es neue Kommentare gab. Da war ich faul. Wenn es einen gab, dann werden wir das im Dezember noch schnell nachholen, glaube ich.
Genau, ansonsten
aber trotzdem haben wir gerne Kommentare von euch.
Und Bewertungen haben wir auch gerne.
Ja, da habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt. Wir haben bestimmt welche verloren. Aber es ist, wie es ist. Gut, also wie gesagt, Kommentarspalte auf termfrequenz.de in den Shownotes gerne eure Gedanken hinterlassen. Ich habe ja auch eben ein oder zwei offene Fragen gestellt, auch zu diesem, habe ich schon vergessen, hier nicht, hoffe ich. Und dann könnt ihr da gerne euren Senf hinterlegen oder eine E-Mail schreiben an podcast@analytrix.de und damit sind wir raus.
Jo. Dann, bis dann.
Ciao.
Ciao.